Wenn Menschen leiden, suchen sie fast automatisch nach einem Grund. Wer ist schuld? Was wurde falsch gemacht? Wo steckt die verborgene Sünde? Auch Hiob und seine Freunde ringen mit dieser Frage. Während Hiob das scheinbar ungerechte Wohlergehen der Gottlosen nüchtern beobachtet, hält Eliphas stur an einem einfachen Schema von Saat und Ernte fest. In dieser spannungsvollen Auseinandersetzung wird sichtbar, wie begrenzt unsere Sicht ist und wie leicht wir Gottes Handeln auf das schmale Gleis der Vergeltungslogik reduzieren. Hiobs ehrlicher Blick auf Wohlergehen und Unglück. Hiob hält den Blick nicht von der Wirklichkeit ab, die ihm ins Auge springt. Er sieht Menschen, die Gott offen verachten, und doch scheinen ihre Häuser sicher, ihre Kinder zahlreich, ihre Herden groß zu sein. Sie sagen zu Gott, weiche von uns. An der Erkenntnis deiner Wege haben wir kein Gefallen, und dennoch scheinen sie ungestört zu leben. Damit rührt Hiob an ein Dogma seiner Freunde, dass es den Gerechten gut und den Gottlosen schlecht geht. Seine Beobachtung bringt das Gebäude ihrer frommen Logik ins Wanken. Er verschweigt nicht, was er sieht, und er beschönigt das Leid derer nicht, die Gott suchen und trotzdem von Unglück getroffen werden. Vor seinen Augen stehen Gerechte, die zusammenbrechen, und Spötter, die florieren. Diese Spannung lässt Hiob nicht los, sie zerreißt seine inneren Sicherheiten, aber sie treibt ihn nicht von Gott weg, sondern mitten in ein Ringen mit Gott hinein. Als nächstes sagte Hiob zu seinen Freunden, dass die Gottlosen Gott verlassen und nicht danach verlangen, seine Wege zu erkennen. Außerdem dienen die Gottlosen nicht dem mächtigen Gott und beten nicht zu ihm, um irgendeinen Nutzen davon zu haben. Die Bibel scheut diesen Schmerz nicht. Asaf bekennt, ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, um ein Nichts wären entglitten meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Erst als er in das Heiligtum Gottes hineingeht, beginnt er zu verstehen, dass Gottes Handeln nicht an der Oberfläche der Gegenwart endet. So ähnlich steht Hiob in Hiob 21 an einem Schwellenort. Er ahnt, dass Gott größer ist als das enge Schema von sofortiger Vergeltung, aber er sieht noch nicht die ganze Linie, in der Gott seine Gerechtigkeit geschichtlich entfaltet. Die Schrift macht im Licht des ganzen Zeugnisses deutlich, dass Gottes Wege auf ein Ziel hinlaufen, das weit über sichtbaren kurzfristigen Ausgleich hinausreicht, auf sein ewiges Heilshandeln in Christus, indem er die Welt mit sich versöhnt und eine neue Schöpfung hervorbringt. Wenn Hiob feststellt, dass sowohl der in seiner Fülle der Kraft stirbt, als auch der in der Bitterkeit der Seele stirbt, gemeinsam im Staub liegen, tastet er die letzte Sicherheit äußerer Unterschiede an. Vor der Endlichkeit des Menschen verlieren Besitz, Gesundheit, Ansehen ihren absoluten Anspruch. Gottes Gerechtigkeit ist darum nicht widerlegt, wenn sie sich nicht im schnellen Ausgleich zeigt, sie ist tiefer verankert, als Hiob es in diesem Moment absehen kann. Für den Leser öffnet sich hier ein Raum, in dem ehrliche Beobachtung und demütiger Glaube einander nicht ausschließen. Die Spannung zwischen Wohlergehen der Gottlosen und Leid der Gerechten bleibt schmerzhaft, aber sie wird in eine größere Geschichte gestellt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. In diesem Licht gewinnt das sichtbare Glück eine andere Gewichtung und das unerklärliche Leid einen anderen Horizont. In dieser Spannung liegt eine stille Ermutigung. Die eigenen Erfahrungen, in denen Gottes Wege unverständlich erscheinen, sind nicht ein Randfall, der den Glauben widerlegt, sondern Teil des Weges, auf dem Gott die eigenen Maßstäbe lockert. Wo die einfache Gleichung fromm gleich gesegnet, gottlos gleich geschlagen zerbricht, bricht nicht Gottes Treue, sondern die Illusion, ihn durch Berechenbarkeit im Griff zu haben. Der Leser wird eingeladen, den Mut Hiobs zu teilen, das Leben nüchtern zu sehen, den Schmerz nicht zu glätten und doch an Gottes Souveränität festzuhalten. Gerade im Unverstandenen kann der Glaube eine neue Tiefe gewinnen, eine stille Gewissheit, dass Gottes Gerechtigkeit nicht kleiner ist als das Leid, das wir sehen, sondern größer als die Horizonte, die wir im Augenblick überschauen. Und sie sprechen zu Gott, weiche von uns. An der Erkenntnis deiner Wege haben wir kein Gefallen. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, um ein Nichts wären entglitten meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Wenn Hiobs nüchterner Blick auf Wohlergehen und Unglück die vertrauten religiösen Muster erschüttert, entsteht ein Raum, in dem die eigene Biografie mit ihren Bruchlinien neu vor Gott erscheinen darf. Anstatt vorschnell Antworten zu konstruieren, wächst eine Haltung, die Beobachtung und Anbetung miteinander verbindet, Die Realität des Leids wird ernst genommen, ohne dass Gott auf die sichtbare Bilanz des Augenblicks reduziert wird. In dieser inneren Bewegung weg von einfachen Formeln hin zu einer größeren Geschichte Gottes beginnt der Glaube, weniger an Erklärungen und stärker an der Person Gottes selbst zu hängen. Eliphas, Logik der Vergeltung und der Baum der Erkenntnis. Eliphas begegnet Hiobs Leid mit einer Theorie. In Hiob 22 entwirft er eine streng geordnete Welt, Gott belohnt die Frommen sichtbar und schlägt die Gottlosen sichtbar. Darum kann für ihn Hiobs unbegreifliches Leid nur einen Schluss zulassen, ist nicht deine Bosheit groß und ist kein Ende deiner Ungerechtigkeiten. Seine Worte klingen moralisch, sogar gottesfürchtig, er spricht von Gerechtigkeit, von Gottes Heiligkeit, von Umkehr und Segen. Doch hinter dieser Rede steht eine Logik, die Leidende zusätzlich erdrückt, wo das Schema von Lohn und Strafe absolut gesetzt wird, wird jeder, der leidet, unausweichlich zum Verdächtigen. Eliphas verteidigt damit nicht zuerst Gott, sondern sein eigenes Deutungsmuster, und er ist bereit, dafür den Freund zu opfern. In seinem verkehrten Anklagewort gegen Hiob fragte Eliphas ihn, kann ein mächtiger Mann Gott von irgendeinem Nutzen sein? Nein, ein einsichtiger Mann ist nur sich selbst von Nutzen. Ist es für den Allmächtigen eine Wonne, dass du gerecht bist? Oder ist es ein Gewinn für ihn, dass du deine Wege vollkommen machst? Ist es wegen deiner Furcht vor ihm, dass er dich zurechtweist und mit dir ins Gericht geht? Ist nicht deine Bosheit groß und ist kein Ende deiner Ungerechtigkeiten? Die Wurzel dieser Haltung reicht zurück bis in den Garten Eden. Dort stellt Gott den Menschen vor den Baum des Lebens und vor den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Der eine Baum steht für das Leben aus Gott, für eine Beziehung, die aus Vertrauen und Empfang besteht. Der andere Baum steht für eine Kenntnis von Gut und Böse, die der Mensch sich aneignet, um aus sich selbst heraus entscheiden und beurteilen zu können. Als der Mensch von diesem Baum nimmt, gewinnt er nicht göttliches Leben, sondern eine Unabhängigkeit, die sich in selbstsicherer Differenzierung und in harten Urteilen zeigt. Eliphas bewegt sich in dieser Linie, er redet über Gott und über Gerechtigkeit, aber seine Deutungen stammen nicht aus Offenbarung, sondern aus einem Denken, das seine Sicherheit aus der eigenen Klarheit über Gut und Böse bezieht. Im Licht des Evangeliums wird sichtbar, wie kurz diese Logik greift. Paulus fasst die Lage so, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Damit zerbricht die Vorstellung eines klaren Gefälles zwischen ein paar klaren Gerechten und ein paar klaren Gottlosen. Gottes Gerechtigkeit erweist sich nicht darin, dass er ein mechanisches System von Belohnung und Bestrafung verwaltet, sondern darin, dass er den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Gerechtigkeit wird zur Gabe, nicht zur selbst erreichten Position. Wer in der Logik des Baumes der Erkenntnis verhaftet bleibt, übersieht diese Bewegung Gottes. Er verfehlt das Zentrum, in dem Gott nicht nur bewertet, sondern rettet, nicht nur sortiert, sondern annimmt. Jesus selbst durchkreuzt die Logik des Eliphas, als ihn seine Jünger angesichts eines Blindgeborenen fragen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Die Frage trägt genau den Ton, den man bei Eliphas hört, hinter auffälligem Leid vermuten sie eine verborgene Schuld, die es aufzudecken gilt. Jesus antwortet, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Damit öffnet er eine andere Perspektive, Leid kann zum Ort werden, an dem Gottes Werke sichtbar werden, ohne dass es als einfaches Strafsignal zu deuten wäre. Wer diesem Jesus begegnet, wird aus der engen Welt eines strafenden Schemas in die weite Welt eines rettenden Gottes geführt. Ist nicht deine Bosheit groß und ist kein Ende deiner Ungerechtigkeiten? Und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Eliphas steht als Spiegel vor einer Frömmigkeit, die lieber erklärt als tröstet und lieber ordnet als trägt. Seine Logik zeigt, wie verlockend es ist, sich an klaren Kategorien von Lohn und Strafe festzuhalten, um die eigene Welt überschaubar zu halten. Wo das Evangelium diesen Reflex aufdeckt, wächst Raum für einen anderen Umgang mit Leid und Schuld, einen Umgang, der nicht aus sicherem Abstand interpretiert, sondern aus der Nähe des Gottes kommt, der in Christus selbst ins Leiden hineingegangen ist. Dort beginnt eine Haltung, die weniger schnell weiß, warum etwas geschieht, und sensibler dafür wird, wie Gottes rettende Gegenwart mitten im dunklen Raum gewinnt. Vertrauen auf den Allmächtigen statt auf menschliche Deutungsmuster. Im Kontrast zwischen Hiob und Eliphas zeichnen sich zwei Wege des Glaubens ab. Hiob bringt seine Klage vor Gott, er widerspricht, fragt, verzweifelt und bleibt doch im Gespräch mit dem, den er nicht versteht. Eliphas hingegen verteidigt seine Lehre, auch wenn sie an Hiobs Wirklichkeit vorbeigeht. Er braucht einen Gott, der in seine Kategorien passt. Hiob braucht den Gott, der da ist, auch wenn er sich nicht erklärt. In Hiob 21 greift Hiob diesen Gedanken auf, wenn er fragt, soll man Gott Erkenntnis lehren, da er doch die Hohen richtet? Hinter dieser Frage steht eine leise Umkehrung, nicht Gott muss in unsere Deutungssysteme eingefügt werden, sondern unsere Systeme müssen sich von Gott in Frage stellen lassen. Hiob fuhr fort und sagte, die Augen des Gottlosen sollten seinen Untergang sehen, und der Gottlose solle den Zorn des Allmächtigen trinken. Nachdem er gefragt hatte, ob jemand Gott Erkenntnis lehren könne, da er doch über die Hohen richtet, sagte Hiob weiter, dass sowohl der in voller Kraft stirbt, als auch der in Bitterkeit der Seele stirbt, beide im Staub daliegen und der Wurm sie zudeckt. Dieser Weg der Infragestellung findet seinen tiefsten Ausdruck in Christus. Jesaja beschreibt den kommenden Messias als verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Gerade der, an dem Gott sein Wohlgefallen hat, geht durch das äußerste Leiden hindurch. Im Hebräerbrief heißt es, dass der Sohn, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte und vollendet, allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils wurde. Leid ist hier nicht Zeichen von Gottes Missfallen, sondern Teil eines Weges, auf dem Gottes Heil für viele eröffnet wird. Damit wird das Schema, in dem Leid automatisch als Strafe gelesen wird, endgültig gesprengt. In dieser Perspektive gewinnt auch Hiobs Erfahrung eine andere Färbung. Wenn er feststellt, dass sowohl der in Fülle lebt, als auch der in Bitterkeit der Seele stirbt, nebeneinander im Staub liegen, deutet sich eine Gleichheit an, die über das sichtbare Ergehen hinausgeht. Paulus bringt diese Linie auf den Punkt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das alle Dinge schließt sowohl das, was wir als Wohlergehen erleben, als auch das, was uns wie Zerbruch erscheint, ein. Gottes Allmacht zeigt sich nicht darin, dass er jede Not im Voraus abwehrt, sondern darin, dass er nichts von dem, was geschieht, außerhalb seines Weges mit uns stehen lässt. Glaube in dieser Perspektive bedeutet nicht, auf Fragen zu verzichten. Die Psalmen sind voll von Warum-Rufen, und auch Hiob schreckt nicht vor der schonungslosen Benennung seines Schmerzes zurück. Aber der Ort der Fragen wird anders, sie werden nicht gegen Gott gerichtet, um ihn zu verurteilen, sondern sie werden vor Gott gebracht, weil er der Einzige ist, der sie tragen kann. In diesem Sinn wird das innerliche Festhalten am Allmächtigen gerade dann kostbar, wenn seine Wege nicht aufgehen. Die Schrift lädt nicht zu einem blinden Übergehen des Dunkels ein, sondern zu einem Vertrauen, das im Dunkeln gereift ist. Wenn der Mensch aufhört, im Schema von Lohn und Strafe seine letzte Sicherheit zu suchen, beginnt die tiefere Sicherheit zu wachsen, die in Gott selbst begründet ist. Soll man Gott Erkenntnis lehren, da er doch die Hohen richtet? Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet, und wir haben ihn nicht geachtet. Der Kontrast zwischen Hiobs Ringen und Eliphas Sicherheiten öffnet einen Weg, auf dem Glauben und Nichtverstehen nebeneinander bestehen dürfen. Wer Gottes Allmacht nicht an der Erfüllung eigener Deutungsmuster misst, sondern an der Treue des Gottes, der sich in Christus im Leiden gezeigt hat, kann das eigene Leben mit seinen offenen Fragen ruhiger ansehen. Das Vertrauen verlagert sich von der Kontrolle der Zusammenhänge hin zur Verlässlichkeit einer Person. In dieser inneren Bewegung gewinnt der Glaube eine Tiefe, die nicht auf dem Ausschluss des Dunkels beruht, sondern darauf, dass Gott in allem, was bleibt, der tragende Grund ist. Herr Jesus Christus, du kennst das Ringen unseres Herzens, wenn das Leiden der Gerechten und das Wohlergehen der Gottlosen uns verwirrt. Du siehst unsere Fragen und unsere Empfindlichkeit, wenn einfache Antworten nicht mehr tragen. Danke, dass du als der Gerechte selbst Leid und Schmach auf dich genommen hast und uns darin zeigst, dass Gottes Weg oft tiefer und größer ist, als wir denken können. Stärke in uns das Vertrauen auf deinen Vater, wenn unsere Gedanken keine Erklärung finden, und bewahre uns davor, andere mit harter Logik zu verurteilen, wo du sie liebevoll trägst. Lass dein Kreuz und deine Auferstehung der feste Boden unseres Glaubens sein, damit wir wissen, nichts kann uns trennen von deiner Liebe, und du wirst deine gute Absicht mit unserem Leben vollenden. Fülle uns neu mit der Hoffnung, dass deine Gerechtigkeit sich am Ende vollkommen zeigt und dass jede verborgene Träne in deinem Licht Bedeutung erhält. Amen.